Währenddessen hockte Bob, noch immer benebelt und quasi nur durch den Gurt aufrecht gehalten, auf dem Beifahrersitz eines silbergrauen Dodge-Kombi, den Carol Schriefer Richtung Torrance lenkte. Direkt hinter Bob saß Carols Ehemann Matt. Da das Risiko, mit einem gefesselten Jugendlichen im Auto ungewollt Aufsehen zu erregen, deutlich zu groß war, hatten sie den dritten Detektiv von seinen Fesseln befreit. Allmählich kehrten Bobs Lebensgeister zurück.
Wo bin ich?
In unserer schönen Familienkutsche. Du, mein Mann und ich machen einen kleinen Sonntagsausflug.
Aber was ist mit meinen...
Deinen beiden Freunden? Keine Sorge, denen geht's prima.
Und wenn du hübsch brav bist, wirst du schon bald wieder mit ihnen vereint sein.
Auf diese Zusage wollte sich Bob jedoch lieber nicht verlassen. Irgendwie musste er aktiv werden. In seinem jetzigen Zustand konnte er aber seinen Beinen noch nicht vertrauen. Bei einem Halt an einer roten Ampel einfach aus dem Auto zu springen und wegzulaufen, würde also nicht funktionieren. Während er vor sich hin grübelte, was angesichts der Benommenheit in seinem Kopf alles andere als einfach war, nahm er durch das Seitenfenster plötzlich eine Bewegung wahr. Auf dem mehrspurigen San Diego Freeway fuhr ein Polizist der California Highway Patrol mit seinem Motorrad direkt neben ihnen. Und dann macht es in Bobs Kopf plötzlich Klick.
Na, was ist denn jetzt los, Matt? Ich hab doch nichts falsch gemacht.
Was hast du?
Und dieser Kopf auf dem Motorrad gibt mir ein Zeichen, dass ich rechts ranfahren soll.
Verliere jetzt bloß nicht die Nerven. Wahrscheinlich ist es nur eine Routinekontrolle. Und du, Bürschchen, benimmst dich gefälligst. Oder ich garantiere für nichts.
Was ist denn, Officer?
Der Junge soll aussteigen.
Das ist leider nicht möglich, Sir.
Wollen Sie sich einer polizeilichen Anweisung widersetzen, Madam? Ich fordere Ihren Beifahrer dazu auf, das Fahrzeug zu verlassen. Er hat mir gerade eben den Mittelfinger gezeigt.
Blödes Furzgesicht.
Ist dieser minderjährige Flegel etwa betrunken?
Sir, das Ganze ist ein bedauernswertes Missverständnis. Unser Enkel ist nicht ganz bei Sinn, wissen Sie? Er hatte gerade eine Knieoperation. Ja. Deshalb kann er nicht aufstehen und rauskommen, Sie verstehen?
Ja, und wegen der Nachwirkungen der Narkose ist er nicht ganz klar im Kopf. Ja. Er befindet sich quasi noch im Halbschlaf.
Aha.
Oh, blöde Knalltüte.
Noch ein falsches Wort, Junge, und du bist fällig.
Na, ich versichere Ihnen, Officer, wir schätzen die Highway Patrol, aber wir würden jetzt doch gern nach Hause fahren und den Jungen ins Bett bringen. Sie sehen doch, wie angeschlagen er ist.
Das klingt vernünftig. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Weiterfahrt.
Vielen lieben Dank, Sir.
Das war ein netter Versuch, Kleiner. Aber mach das ja nicht nochmal.
Wie seid ihr drei Jungen überhaupt auf uns gekommen?
Der Papagei hat bei Ihnen den Begriff aufgeschnappt. XFLR7.
Wow. Ich fasse es nicht. Wegen eines Vogels müssen wir jetzt all unsere Pläne umschmeißen.
Pläne? Wie sahen Ihre Pläne aus?
Erzähl's ihm ruhig, Matt. Wir werden uns ohnehin ins Ausland absetzen und dort können uns die drei Detektive nicht mehr gefährlich werden.
Ohne euch Mistbengel wäre alles ganz reibungslos über die Bühne gegangen. Von Grover haben wir manipulierte Scankarten erhalten, mit denen wir ins Institut und an den Safe mit den Unterlagen zu XFLR7 kommen.
Dank breitkrempiger Hüte und Schals vor den Gesichtern kommen wir auch von den Kameras unerkannt Rein und wieder raus. Ganz einfach. Das Institut ist menschenleer, weil sonntags kein Betrieb ist.
Und was ist mit dem Wachdienst? Der arbeitet doch sicher auch an freien Tagen.
Tut er. Aber heute sitzt dort ein noch ziemlich unerfahrener Mann, den Grover von langer Hand schon vor Wochen für diesen Tag eingeteilt hat.
Der Typ wird in Kürze einen Anruf mit einer Spezialanweisung bekommen. Daraufhin wird er sich für eine Weile ganz hinten im obersten Stockwerk aufhalten und von unserem kleinen Besuch gar nichts mitbekommen.
Nach dem Diebstahl werden alle Indizien, einschließlich der benutzten Scankarten, auf einen Mitarbeiter unseres Neffen als Drahtzieher hindeuten.
Genauer gesagt auf einen Programmierer, dessen Stimme Grover auch gleich bei seinem Telefonat mit dem Wachmann imitieren wird. Ach,
ein unschuldiger Sündenbock also.
Das hat sich durch euer Reinpfuschen ja nun erledigt. Ebenso.
Denk an dein Herz.
Ebenso wie Grovers Angelausflug mit Kollegen, den er zwecks Alibi organisiert hat, damit diverse Leute glaubhaft bezeugen könnten, dass er zur Tatzeit weit weg war.
Sie werden verstehen, dass sich mein Mitgefühl bei Giftmischern wie Ihnen in Grenzen hält.
Von wegen Gift? Ich bin gelernte Pharmazeutin.
Ja.
Ihr seid zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.
Wie sollte es ursprünglich mit dem Diebstahl von XFLR7 weitergehen?
Tja, eigentlich hatten wir vor, ganz entspannt nach Hause zu fahren und dort unser Leben weiterzuführen.
Ganz bescheiden und gemütlich.
Ja.
Aber warum dann dieses aufwendige und riskante Vorhaben, wenn alles beim Alten bleiben soll?
Kapier doch! Um uns geht es dabei gar nicht, sondern um Grover. Unser tüchtiger Neffe hat es geschafft, beim Glücksspiel ein Vermögen zu verlieren und deshalb hat er sich das mit der Erpressung ausgedacht.
Erpressung?
Klar. Grover wird Icotron vor die Wahl stellen. Entweder die Firma zahlt oder XFLR7 geht an die Konkurrenz.
Ja.
Und weil die Institutsleitung unmöglich riskieren kann, das größte und wichtigste Projekt unserer Firmengeschichte zu verlieren, wird sie auf jeden Fall zahlen.